Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Es gibt so Themen, die beschäftigen Künstlerinnen und Künstler immer wieder. So hat Claude Monet zum Beispiel 33 Mal die Kathedrale von Rouen gemalt, davon allein 28 Mal die Westfassade. Auch bei uns geht es heute um zwei neue Anläufe, Neufassungen oder auch Fortschreibungen. Beide hatten in Berlin Premiere, eine Oper und eine Theaterproduktion. Außerdem berichten wir heute über eine Ausstellung, die Kriegsfotografinnen gewidmet ist, in Düsseldorf. Und in New York kann man schon jetzt, anderthalb Jahre vor einer Mammutausstellung zum 90. Geburtstag von Jasper Johns, ein paar aktuelle Arbeiten von ihm sehen. Er ist ja immer noch sehr produktiv. Als Meisterin der Deeskalationskomik hat man sie bezeichnet, die aus Israel stammende Theatermacherin Yael Ronen. Sie arbeitet mit israelischen und auch palästinensischen Schauspielerinnen und Schauspielern zusammen. Dabei gibt sie den Text nicht vor, sondern er entsteht im Gruppenprozess. Und immer wieder geht es dabei um aktuelle Themen. Ihren Durchbruch hat Yael Ronen 2009 geschafft mit dem Stück Third Generation über die Enkelgeneration nach dem Holocaust. Die Nachfahren einer deutschen, einer israelischen und einer palästinensischen Familie diskutieren also über Erinnerung und Schuld, Täter- und Opferrollen und das Ganze sehr selbstironisch. Jetzt, 10 Jahre später, hat die Theatermacherin das Thema noch einmal weitergeführt in Third Generation, Next Generation. Barbara Behrendt berichtet.
Entschuldigung. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Nils Bohrmann. Ich wollte mich ganz kurz vorab entschuldigen, dass heute hier ein Stück mit deutschen Israelis und Palästinensern stattfindet, das 10 Jahre alt ist. Das tut mir wirklich leid.
Eine leere Bühne, ein Stuhlkreis und Nils Bohrmann, der sich als begriffsstutziger Deutscher von Schuldgefühlen gekrümmt wortreich entschuldigt, dabei aber nur seinem Narzissmus und unterschwelligen Rassismus frönt. Das Setting des Abends ist identisch zur Inszenierung von 2009. Nur zu den Gräueltaten, für die Bohrmann Abbitte leistet, ist etwas Neues hinzugekommen.
Ich habe mich damals immer für Mölln und Solingen entschuldigt, aber heute ist was anderes schuldig, eine Entschuldigung für den NSU. Die Verantwortlichen sind nicht gefasst. Die Fragen sind offen. Wir brauchen eine Entschuldigung heute.
Zu Beginn mag man also noch hoffen, die Regisseurin habe die alte Rahmenhandlung mit neuen Inhalten gefüllt. Auch die AfD im Bundestag hätte ein aktueller Diskussionspunkt sein können, wenn Deutsche, Israelis und Palästinenser über das nie wieder sprechen, das mit der Aufarbeitung des Holocaust ausgerufen wurde. Angekündigt war schließlich ein Abend über die neue Generation von zugezogenen Israelis und Arabern in Berlin. Eine Erkundung ihres Verhältnisses zu sich und den Deutschen. Doch zu sehen ist kaum mehr als eine Art Reenactment der alten Inszenierung. Orit Nachmias wiederholt ihren Don't Compare-Monolog, in dem sie davor warnt, die Nazis mit den Israelis oder mit den Palästinensern zu vergleichen. Es seien doch auf der Welt genug Genozide für alle da. Und Lamis Amar darf herausschreien, was damals schon von den palästinensischen Spielern angeprangert wurde. Araber seien in Deutschland die neuen Juden. Sogar der Song Don't Stop Sending Us to Auschwitz wird wieder gesungen, der die Faszination für den Holocaust sarkastisch aufspießt. So don't stop sending us to Auschwitz. Das alles sprüht auch nach 10 Jahren vor bösem Witz. Dass diese politische Inszenierung heute noch zündet, spricht für Ronens so einmaliger Mischung aus Humor und Härte, Gruppentherapie und Gesellschaftskritik. Es zeigt aber auch, wie sehr sich beim Thema Nahostkonflikt die Fronten verhärtet haben. Hörten sich die Spieler damals zumindest noch zu, schalten die 6 zum alten Cast hinzugekommenen jungen Schauspielerinnen und Spieler jetzt auf Durchzug und beharren eiskalt auf ihrer Weltsicht. Die Zeit der Empathie ist vorbei. Eine Neuinszenierung mag man Third Generation, Next Generation trotzdem kaum nennen. Zu identisch sind die Texte, ist die Ästhetik. Allein der Auftritt von Dimitri Schad am Ende lässt ahnen, wie brisant der Abend hätte werden können. Schad gibt vor, in Wirklichkeit Dieter Schmidt zu heißen und seine Migrationsbiografie erfunden zu haben, um am Gorki-Theater zu reüssieren.
Dieter Schmidt sagt, wie es ist. Dieter Schmidt hat Mut zur Wahrheit. Die Multikulti-Möse Dimitri Schad ist tot. Ich habe ihn erfunden, weil ich dachte, ich müsste mich dem Zeitgeist der Internationalität unterwerfen, um im Kulturbetrieb voranzukommen. Aber jetzt, wo ich mir die politische Stimmung in Österreich anschaue, weiß ich, dass auch die Zuschauer und Kritikerliebe zu diesem Theater hier nur eine vorübergehende Phase der Willkommenskultur war und dass er schon ziemlich schnell ins Gegenteil umkippen wird. Und ich reagiere. Ich habe hier gekündigt. Dieter Schmidt hat genau wie Sie alle die Schnauze voll von amateurhaftem, autofiktionalem Dokutheater über die importierten Konflikte anderer Menschen. Wir haben auch eigene Probleme.
Mit diesem Monolog des bedenklich nach rechts rückenden Deutschen hätte man eine breite Schneise ins Heute schlagen und fragen können, was in diesem Land inzwischen wirklich schiefläuft. Doch weil Schad seinen konservativen Gorki-Kritiker gleich zum sandalentragenden Bausparer Deppen macht, der die Kehrwoche, die Schwarzwaldklinik, Tupperdosen und die Deutschlandhymne liebt, bleibt der Abend dann doch beim schlichten Schwarz-Weiß-Kabarett stehen. Wer dritte Generation nicht gesehen hat, das Stück, das bis 2016 an der Berliner Schaubühne lief und mit Sprengkraft einen ganz neuen Stil des autobiografischen Inszenierens erfand, mag sich hier gut amüsieren. Für alle anderen bleibt es ein eher ratloser Aufguss des damaligen Erfolgsstücks.
Barbara Behrendt berichtet über die Neuauflage von Third Generation, einer Theaterarbeit von Yael Ronen. Amerikanische Soldaten bewegen sich durch eine mit Schutt übersäte Straßenschlucht. Ein Kämpfer hat am Rücken eine grinsende Actionfigur aus Plastik festgezurrt, wie eine Art Talisman. Das ist eines der bekanntesten Fotos der deutschen Kriegsfotografin Anja Niedringhaus. 2014 wurde sie in Afghanistan von einem Polizisten aus nächster Nähe erschossen und eine kanadische Kollegin neben ihr überlebte schwer verletzt. Ein Vorfall, der vielen Menschen erst klar gemacht hat, dass die Kriegsfotografie heute keine reine Männerdomäne mehr ist. Das Museum Kunstpalast in Düsseldorf hat den Fotografinnen an der Front jetzt eine Ausstellung gewidmet und Stefan Kolderhoff hat sie gesehen. Sind denn Frauen als Kriegsfotografinnen ein neues Phänomen?
Naja, die Kriegsfotografie selbst kann es ja so lange noch nicht geben und das liegt daran, dass natürlich die Kameras mal erst ein ganz banaler technischer Grund mobil werden mussten. Man also nicht mehr die großen Stativkameras hatte, sondern die Spiegelreflexkamera mit sich sozusagen ins Feld, wie es immer noch so verharmlosend heißt, mitnehmen konnte. Aber die erste Fotografin, die in dieser Düsseldorfer Ausstellung zu sehen ist, Greta Taro, hat damit in den 1930er Jahren schon im Spanischen Bürgerkrieg fotografiert. Insofern reden wir schon über eine recht lange Zeit.
Wie kommt denn nun das Düsseldorfer Museum Kunstpalast auf dieses Thema?
Ist auch wieder ein formaler Grund. Es sind mehrere Dutzend Abzüge aus dem Nachlass von Anja Niedringhaus gekauft worden über die Fotoagentur, für die sie gearbeitet hat. Und da haben sich dann die Kuratorinnen Felicity Korn und Annemarie Beckmann überlegt, und zwar völlig zu Recht überlegt, das könnte der Anlass sein, dieses Thema mal zu einem musealen Thema zu machen. Es ist natürlich auch ein Medienthema. In dem Kontext wird immer wieder über Kriegsfotografie berichtet, aber es ist eben auch eine Kunstform. Es sind eben auch ästhetische Aussagen, die da getroffen worden werden, Entscheidungen. Es ist die Frage, ob man aus einer sachlichen Distanz berichtet, ob man eine bestimmte Direktheit in diese Bilder legt, ob persönliche Anteilnahme mit reingehört oder man, was meiner Meinung nach gar nicht geht, völlig neutral zu sein hat. Und das wird nun eben in diesen 8 Fotografinnen, einmal sollten wir sie nennen, Greta Taro, Lee Miller, Catherine Leroy, François de Mulde, Susan Meiselas, Christine Spengler, Carolyn Koll und eben Anja Niedringhaus gezeigt, die in dieser Ausstellung jeweils ein eigenes Kabinett haben. Es sind also monografische Kleinausstellungen sozusagen. Es wird keine Chronologie hergestellt. Es wird auch nicht versucht, bestimmte Krisengebiete aus der Sicht zu zeigen. Das ergibt sich natürlich, weil einige in Afrika fotografiert haben, einige in Vietnam fotografiert haben, einige in Palästina fotografiert haben. Aber das Ziel ist wirklich, diese 8 Frauen als Fotografinnen vorzustellen.
Das sind ja bestimmt ganz individuelle Künstlerinnen und Reporterinnen, aber gibt es so etwas wie einen weiblichen Blick?
Nein, ich glaube, den gibt es nicht. Also wenn es 8 Männer wären, dann würde es auch 8 unterschiedliche Männer geben. Und so sind es eben 8 unterschiedliche Blicke von Frauen. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, die Frauen eher haben in diesem Bereich der Kriegsfotografie. Also es gibt natürlich in Kriegssituationen immer die klassische Rollenaufteilung. Der Mann ist der Soldat, die Frau hat sich um die Kinder zu kümmern und die Folgen zu tragen. Frauen werden deswegen nicht so sehr als Kriegsteilnehmerinnen in vielen Bereichen wahrgenommen und haben zum Beispiel eher einen Zugang dann auch zu den, in Anführungsstrichen, Opferfamilien. Da aber wieder ist es spannend, dass Frauen eben durch Frauen gar nicht nur als Opfer von Kriegen dargestellt werden, sondern auch als Kämpferinnen, auch als diejenigen, die mitzutragen haben. Also auch da wieder eine ungeheure Vielfalt. Nein, ich glaube, den weiblichen Blick in der Form, den findet man in Düsseldorf nicht.
Sind das denn alles Schwarz-Weiß-Fotografien oder sind die bunt? Denn in den Zeitungen sind sie auch bunt abgedruckt.
Und das ist auch so, denn das eint alle acht. Die haben alle nicht für die Museumswand oder für den Bildband fotografiert, sondern tatsächlich für journalistische Medien. Und die haben sich natürlich, damit haben wir dieses Gespräch angefangen, auch verändert im Laufe der Zeit. Es gab das Bedürfnis nach Farbe, gerade im Zeitalter des Internet. Und deswegen gibt es zumindest zwei Fotografinnen, Susan Meiselas mit ihren Aufnahmen aus Mittel- und Südamerika, und Carolyn Coyle, die viel in Liberia, im Irak, in Pakistan, in Palästina fotografiert hat, die dann auch in Farbe abgezogen sind und an den Wänden hängen. Und auch das ist eine gute Entscheidung, denn natürlich können sie Krieg wunderbar ästhetisch darstellen in Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und Annemarie Beckmann und Felicity Korn, die Kuratorinnen, haben gesagt, manchmal macht es uns das einfacher, diese Bilder zu ertragen, dass sie nur schwarz-weiß sind. In Farbe sind sie natürlich noch mal realistischer. Und darauf reagiert ehrlich gesagt auch die Architektur der Ausstellung so ein bisschen. Sie kommen aus einem Dunkel in diesen bewusst kulissenhaft gesetzten Einbau der acht Kabinette und gehen am Schluss auch wieder ins Dunkle. Und wenn sie da dann rausgekommen sind, das klingt jetzt so pathetisch, aber sie gehen mit einem anderen Blick auf die Welt wieder hinaus. Sie sehen, was Menschen anderen Menschen anzutun imstande sind. Bis heute, von 1930 bis in die Gegenwart. Und ehrlich gesagt, wenn man das sieht, was da möglich ist, gerade die Bilder von trauernden Eltern im Krieg, dann habe ich mehrfach weinen möchten im Laufe dieses Durchgangs.
Vielen Dank. Stefan Koldehoff war das über die Ausstellung Fotografinnen an der Front im Düsseldorfer Museum Kunstpalast. Babylon, die Metropole in Mesopotamien, ist ein Mythos. Sie steht allerdings weniger für das kulturelle Zentrum, das sie tatsächlich gewesen ist, sondern sie wird meist als Metapher für das Sündhafte gesehen und den moralischen Verfall. Auch der Turmbau zu Babel ist ja ein Ausdruck der menschlichen Hybris, den Gott mit Sprachverwirrung bestraft. Das Bild von Babylon als Sündenpfuhl wird von der Kultur immer wieder aufgegriffen, zuletzt auch im Titel der Fernsehserie Babylon Berlin. Gestern Abend hatte nun in Berlin eine Operpremiere, die Babylon heißt. Die erste Fassung dieser Oper war ein Auftragswerk des Komponisten Jörg Wiedmann für die Bayerische Staatsoper in München. Diese Fassung war 2014 auch in Berlin zu sehen, aber weder Kritik noch Komponist waren damit so richtig glücklich. Und so hat die Berliner Staatsoper Wiedmann den Auftrag zu einer Neufassung erteilt. In beiden Fällen stammt das Libretto vom Philosophen Peter Sloterdijk und Uwe Friedrich war bei der Premiere dabei.
Ein Hochregal fährt rauf und runter, gibt den Blick frei auf Katakomben und Gelasse, Zimmerchen und Säle, die schon deutlich bessere Zeiten gesehen haben. Hier hausen die Babylonier, feiern Orgien, die für das sprichwörtliche Sündenbabel erschreckend öde ausfallen. Hier schreiben die geknechteten Hebräer neue Kapitel der Tora. Hier kann sich Tammu, die männliche Hauptperson, nicht entscheiden zwischen der lasziven Göttin Inanna und der abstrakter veranlagten Seele. Dieses Dilemma wird anschließend 3 Stunden lang erörtert in der gestellten Sprache des Philosophen Peter Sloterdijk. Und das ist auch schon das Hauptproblem dieser zähen Veranstaltung, denn auch Sloterdijk konnte sich nicht entscheiden zwischen Mythenmischmasch und Herzschmerzreimen, bedeutungsschwangerer Symbolismuskopie und krachledernem Aktionismus mit Menschenopfer und Unterweltfahrt. Ein bisschen Religionskritik hier, ein bisschen Zivilisationskritik da, dazu ein bisschen Liebesdrama, das geht mehr als nur ein bisschen schief. Und auch wenn sonst alles drin sein mag, Humor gibt es weit und breit nicht. Dazu nehmen sich alle an diesem Brei beteiligten Köche viel zu ernst. Regisseur Andreas Kriegenburg lässt die singenden Thesen Absonderer vorzugsweise an der Rampe stehen und in den Zuschauerraum singen. Was soll er auch machen, wenn er ebenso wenig eine Idee vom Stück hat wie die Macher und der Bühnenbildner Harald Thor ihm sonst keinen Platz gelassen hat. Das Hochregal fährt unermüdlich rauf und runter. Die neu eingebaute Bühnentechnik der Berliner Staatsoper kann das jetzt geräuschlos. Das dekorative Gewusel kann aber nur kurz über die inhaltsleere Plattitüdenlastigkeit von Vorlage und Inszenierung hinwegtäuschen. Immerhin, die Kostüme von Tanja Hofmann sind hübsch anzusehen, auch wenn durch die unfokussierte Wuseligkeit kaum mal wirklich klar ist, wer da gerade auftritt oder wieder weggeht. Der Komponist Jörg Wiedmann holt sich seine Inspiration, wo er sie kriegen kann. Von Strauss und Wagner bis Reimann und Riem. Der bayerische Defiliermarsch ist ebenso dabei wie ein Liebesduett, das auch in einem Kommerzmusical nicht weiter auffiele. Das alles macht dem kompetenten Dirigenten Christopher Ward und der animierten Staatskapelle offenbar viel Spaß und wird im kleinen Opernhaus unter den Linden über weite Strecken zu laut präsentiert. Am Ensemble liegt es allerdings nicht, dass auch die überarbeitete Berliner Fassung von Jörg Wiedmanns Babylon nicht überzeugt. Meuzer, Erdmann und Susanne Ellmark überstrahlen im Wettstreit um Tammu mühelos das Orchester. Der fabelhafte Countertenor Andrew Watts singt als Skorpionmann seine beängstigenden Dystopien zu Beginn und Ende der Oper. Otto Katzermeier ist ein imposanter Tod. Einzig der Tenor Charles Workman kämpft sich mit engen Tönen durch seine Partie. Gegen Ende lässt Regisseur Kriegenburg die gesamte Mannschaft Regenbogenschals verknüpfen als Zeichen eines neuen Bundes mit Gott, der die Menschheit nun nicht mehr strafen will. Die Grenze zum Kitsch ist da zwar schon längst überschritten, aber dann folgen noch singende Kinder beim Abklatschen, die offenbar auch irgendwie für Zukunft stehen. Das Saallicht geht an und das gesamte Bühnenpersonal schaut vorwurfsvoll in den Zuschauerraum. Sowas macht ja immer Eindruck.
In Berlin hatte eine Neufassung der Oper Babylon von Jörg Wiedmann Premiere. Das war ein Beitrag von Uwe Friedrich. Was wird wohl nächste Woche mit dem Brexit werden? Übermorgen steht ja eine weitere Abstimmung über den Austrittsvertrag im britischen Unterhaus an. Wird er nochmal abgelehnt, dann will Premierministerin May am Tag drauf über einen Austritt ohne Abkommen abstimmen lassen. Und für den Fall, dass es auch abgelehnt wird, kommt es dann zu einer dritten Abstimmung, nämlich über einen Antrag zur Verschiebung. Ein solcher Antrag auf Verschiebung muss begründet werden, das hat die EU schon klar gemacht und der letzte Brexit-Termin soll Anfang Juli sein. Kann also gut sein, dass die Serie um das Hin und Her, No-Deal-Brexit oder Backstop, noch ein paar Wochen fortgesetzt wird. Vielleicht ist sie aber auch Ende März zu Ende oder sogar schon nächste Woche. Dann könnten wir uns ja eigentlich wieder anderen Dauerthemen zuwenden, aber wollen wir das überhaupt? Anmerkungen dazu von Uli Deuter.
Serien sind ja bekanntlich das Fernsehformat der Stunde. Ihr Suchtpotenzial erzeugen sie mit Vorliebe dadurch, ans Ende jeder Folge einen sogenannten Cliffhanger zu setzen. Wie der Name schon sagt, baumelt jemand an der Klippe, der Adrenalinspiegel des Zuschauers schießt in die Höhe, der Protagonist aber fällt nicht, denn jetzt ist erstmal Schluss. Und ob er gerettet wird, entscheidet sich in der nächsten, heftig herbeigefieberten Folge. Wenn dann die gesamte Serie mit ihren mehreren Staffeln und Dutzenden Folgen irgendwann doch an ihr Ende gekommen ist, stellt sich beim Zuschauer allerdings unweigerlich eines ein: Katzenjammer. Einen Rausch wollen alle, einen Kater will niemand. Warum aber sehnt sich dann alle Welt nach dem Ende der hervorragenden europäischen Serie namens Brexit? Sie besitzt doch alles, was wir lieben. Einen schicksalhaften und mit immer neuen Wendungen aufwartenden Plot, Rache und enttäuschte Liebe, prinzipienfeste Vaterfiguren und windige Glücksritter und nicht zuletzt, in diesen Zeiten besonders wichtig, eine gebeugte und zugleich unbeugsame Frau inmitten des Sturms. Nein, ein Ende dieser Erfolgsproduktion kann niemand wollen, zumal wir alle dafür nicht wenig bezahlt haben. Und bedeutet Ende nicht unter Umständen? Wer weiß das schon? Nur der Drehbuchschreiber. Ende mit Schrecken? Dass jede Problematik, unbedingt einer und zwar möglichst raschen Lösung zugeführt werden müsse, ist ein Fehlschluss aus der digitalen Welt, wo alles nur einen Klick weit entfernt sein darf. Die wirkliche Welt ist doch anders, nicht binär, ewig unentschieden. Ein Zwischenzustand. Haben nicht in der gegenwärtigen Lage sowohl die Brexiteers als auch die Remainers ihren Teil vom Kuchen, die einen den regierungsamtlichen Entschluss, die EU zu verlassen, die anderen, dass Großbritannien immer noch zu ihr gehört? Ähnlich beim Blick aufs eigene Land. Die Merkel-Überdrüssigen sehen eine bereits von Bord gehende Kanzlerin, die Getreuen eine, die nach wie vor am Ruder steht. Alle sind zufrieden. Könnte das nicht so bleiben? So wie die Fotografie einer Szene ihrer Abfilmung in Sachen Treffsicherheit meist überlegen ist? Hängepartien, wohin man schaut, die ganze Welt scheint an der Klippe zu baumeln. Und wir sehnen uns wirklich nach der nächsten Folge, die unter Umständen eine Entscheidung bringt? Welche könnte es im Streit zwischen den USA und China, der EU-Kommission und Polen geben, doch nur eine krachende? Wer kann das wollen? Wer andererseits, dass es wie bei der Lindenstraße Jahrzehnt um Jahrzehnt immer so weitergeht? Besser als nun von der Klippe zu springen, wäre es da, eine in 1000 Seriensesseln erworbene Weisheit fruchtbar zu machen für die Welt draußen, die Welt der Wirklichkeit. Wer klug geworden ist im Umgang mit Netflix, Arte und Sky, der macht dies. Er schaut nicht weiter. Er schaltet nach dem Cliffhanger ab. Der Held hängt im Bodenlosen und dort lässt man ihn hängen. In der Peripetie aber vor dem Fall oder der Rettung, baumelnd im Unentschiedenen. Ein Zustand, der, zumal spannend, dem Beginn der nächsten Folge unbedingt vorzuziehen ist.
Uli Deuter war das mit einem Loblied auf den Cliffhanger. Lange ist es her, seit Jasper Jones nach New York gegangen ist und sich als Schaufensterdekorateur über Wasser halten musste. 10 Jahre später ist ihm dann schon der Durchbruch als Künstler gelungen, mit 28. Denn gleich bei seiner ersten Einzelausstellung hat damals das Museum of Modern Art 3 Bilder gekauft. Vorschusslorbeeren für einen, den man zu Recht für vielversprechend gehalten hat. Heute ist Jasper Jones 88 Jahre alt und er fasziniert das Publikum weiter mit alten und auch mit neuen Werken. Noch immer ist er schwer beschäftigt. Für den Herbst 2020 ist eine Mammut-Retrospektive in gleich 2 amerikanischen Museen geplant. Und einen Vorgeschmack auf das allerneueste Schaffen von Jasper Jones gibt jetzt eine Ausstellung in der New Yorker Matthew Marks Gallery. Sascha Werner hat sie sich für uns angeschaut.
Oberflächen sind Landschaften bei Jasper Jones. Was von weitem wie ein Gitter aussieht, ist nur der Abdruck, den ein Gitter im dick aufgetragenen Himmelblau hinterlassen hat. Dagegen erweist sich ein weißes Rechteck in der Mitte einer anderen Leinwand als ein Stück aufgeklebtes Papier, das die Mitte des Bildes in eine Miniaturcollage verwandelt. Und natürlich ist da die Enkaustik. Diese antike Technik, bei der Pigmente mit Wachs gebunden werden, hat Jasper Jones seit seiner ersten Ausstellung in einer Galerie zu seinem Markenzeichen gemacht. 1958 feierte er damit bei Leo Castelli in New York Premiere, wobei feiern durchaus der richtige Ausdruck ist. Denn die Ausstellung geriet zur Sensation. Sie enthielt im Kleinen bereits, womit der heute 88-Jährige neben Verwandten im Geiste und vorübergehenden Partnern im Leben wie Robert Rauschenberg und Cy Twombly zu einem der größten in der amerikanischen Nachkriegskunst wurde. So auch die Motive, die Jones gleichermaßen für sich patentiert hat. Sternenbanner, Zahlen, Zielscheiben und Landkarten.
I think that's what's unique about this work is that it's both, in that the themes are familiar, but the composition and the treatment is very new.
Die Themen seien vertraut, die Komposition aber immer wieder neu und deshalb einzigartig, sagt Jacqueline Tran zu den Werken, die nun die Galerie von Matthew Marks in New York zeigt. Es sind 15 Bilder und 23 Arbeiten auf Papier, entstanden zwischen 2012 und 2018. Die Ausstellung ist ein Ereignis, wie jede künstlerische Äußerung von Jasper Jones, die vom hiesigen Publikum entsprechend begrüßt wird. Dabei könnte man doch meinen, die Zeit der alten weißen Männer in der Kunst sei abgelaufen, wenn man bedenkt, mit welcher Emphase sich Galerien und Museen, Messen und Biennalen allerorts zur Inklusivität und Diversität bekennen. Doch Jasper Johns genießt in den Vereinigten Staaten den Status eines Nationalheiligen. Der Rummel um diese Ausstellung ist umso größer, als sie den Anfang zweier neuer Serien verspricht. Variationen einer vollbusigen Picasso-Figur mit lackierten Fingernägeln und solche, die auf einer Fotografie aus dem Vietnamkrieg basieren. Darauf lässt ein Soldat den Kopf hängen, darüber steht in Schablonenschrift «Fairly breaks down after Larry Burroughs». «Fairly bricht zusammen nach Larry Burroughs». Burroughs war der Fotograf, von dem die Aufnahme stammt. James Fairley ist der Name des Gefreiten.
Indem Jasper Johns ein vorgefundenes Bild aus seinem Zusammenhang löst und dafür einen neuen schafft, macht er es sich zu eigen. Man sieht die Reichhaltigkeit des Materials und die Sorgfalt, mit der er das Sujet darstellt. So wird etwas ganz Eigenständiges daraus.
Der Gegensatz zwischen Form und Inhalt ist wie immer bei Jasper Johns verblüffend. Das eine scheint mit dem anderen nichts zu tun zu haben. Soldaten, Picasso oder Skelette, die hier auf Tintenzeichnungen gelegentlich einen Strohhut tragen. In solche Sujets lässt sich Bedeutung hineinlesen oder auch nicht. Verführt wird man durch die Sinnlichkeit der Darstellung. Sie verweist auf die Hand des Meisters, sie signalisiert nicht berühren und, so hat man manchmal den Eindruck, nicht verstehen. Dies erst recht, als Johns Verschwiegenheit legendär ist, was den Symbolgehalt seiner Werke betrifft. Es fällt nur allzu leicht, vor diesen manikürten Mysterien in Ehrfurcht zu erstarren. Das Betrachten dieser Arbeiten bleibt eine freudlose Angelegenheit. Sie ächzen unter ihrem kunsthistorischen Gewicht. Nach einer Weile wirkt die Virtuosität, mit der Johns seine Mittel anwendet, nur noch manieriert. Die Unverwechselbarkeit seines visuellen Vokabulars verdient Respekt, doch erschöpft der Künstler sich letztlich in Selbstzitaten. Es ist, als würde Jasper Johns, geblendet von der Sonne seines Erfolges, im Schatten seines Mythos weiterwerkeln.
Neue Werke von Jasper Johns sind zurzeit in der New Yorker Matthew Marks Gallery zu sehen. Das war ein Beitrag von Sascha Werner. Und jetzt Katja Lückert mit aktuellen Kulturmeldungen.
Als Vater der Literatur der Elfenbeinküste bezeichnet ihn die französische Nachrichtenagentur Agence France-Presse den Schriftsteller Bernard Dadier, der gestern im Alter von 103 Jahren starb. Dadier gilt nicht nur als einer der Mitbegründer der afrikanischen Literatur, er engagierte sich auch politisch als Mitglied der schwarzafrikanischen Befreiungsorganisation. Er verband in seinen Werken die traditionelle Form afrikanischer Legenden und Märchen mit zeitgenössischen Themen. Bernard Dadier schrieb Theaterstücke, Chroniken, Romane, Erzählungen und Lyrik. Sein Gedicht »Ich danke dir, mein Gott, dass du mich als Schwarzen erschaffen hast« klang für viele wie eine Hymne der Befreiungsbewegung.
Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs mis sur ma tête le monde. J'ai la livrée du centaure et je porte le monde depuis le
Alle Schmerzen auf seinem Haupt. Bernard Dadier starb im Alter von 103 Jahren. Im letzten Sommer wurde die jahrelange Suche nach dem angeblichen Panzerzug voller Nazi-Gold aus dem Zweiten Weltkrieg, der in den Tiefen einer ehemaligen Zeche in Südpolen vermutet wurde, abgebrochen. Jetzt will der Schatzsucher Piotr Kopa ebenfalls im niederschlesischen Waldenburg in einem alten Palast einen anderen Fund gemacht haben, so meldete die Bild-Zeitung heute Nachmittag. Er fand Porträts aus der Renaissancezeit seit Jahrhunderten verborgen unter einer Gipsschicht. Farbige Porträts schlesischer Herrscher im Spätmittelalter, mindestens 24 kunstvolle Wandzeichnungen. Über die Qualität und den Wert der Bilder ist bisher nichts bekannt.
Von einem Verlottern der Sprache in den sozialen Medien kann keine Rede sein, findet der Direktor des Instituts für deutsche Sprache Henning Lubin. Studien zeigten, dass die Sprache je nach Anlass oder Adressat mehr oder weniger lax benutzt werde. Eine formelle Mail, etwa eine Bewerbung, werde in Stil und Orthographie ganz anders abgefasst als eine an einen Freund. Menschen könnten auch auf Facebook und Co. sehr wohl differenzieren. Das permanente Lesen und Schreiben auf dem Handy zeige, dass die Schriftsprache nicht an Bedeutung verliere. In dieser Woche treffen sich 400 Germanisten aus 25 Ländern bei der 55. Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim, um über Deutsch in den sozialen Medien zu diskutieren.
Vielen Dank, Katja Dückert. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abendbericht nach den Nachrichten unter anderem über das Europakonzept von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.